Bestandsaufnahme. Strategien gegen Islamismus.
Guten Tag, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer. Mein Name ist Rebecca Schönbach. Ich bin die Vorsitzende von VETO. Und für unsere Reihe Bestandsaufnahme, Strategien gegen Islamismus, spreche ich heute mit Ghazal Shammat. Ghazal Shammat ist Krankenschwester und die Tochter des entführten Journalisten Jamshid Shammat. Jamshid Shammat wurde 2020 durch das islamistische Regime im Iran entführt, in den Iran verschleppt und wird dort in einem Schauprozess verurteilt, wahrscheinlich zur Todesstrafe. Und mit seiner Tochter, die die Kampagne Save Shammat ins Leben gerufen hat, spreche ich heute über Geiseldiplomatie, also die Strategie von islamistischen Regierungen und auch anderen Diktaturen, Geiseln zu nehmen, um bestimmte politische Forderungen durchzusetzen. Ja, vielen Dank, dass du bei unserem Podcast mitmachst, Ghazal. Wir kennen uns jetzt eigentlich nur digital seit ungefähr einem halben Jahr und haben uns öfter ausgetauscht zum Iran, zu der Situation deines Vaters. Und in der Reihe, die wir hier als VETO, als Verein machen, geht es eigentlich hauptsächlich darum, Strategien von Islamisten zu kontern. Und Islamisten sind nun mal auch Staatsakteure. Und gerade beim Iran trifft das zu. Es sind nicht nur Terrorgruppen, sondern im Iran sind Islamisten an der Macht und die verfolgen ihre Strategie, die auch sehr viel mit der Ideologie zu tun hat. Und ein Element dieser Strategie ist Geiselnahme. Direkt nach der Machtergreifung von Ayatollah Khomeini gab es ja die sehr bekannte Geiselnahme in Teheran, wo Amerikaner als Geiseln genommen wurden, die dann über fast ein Jahr festgehalten wurden, einer der ersten Krisen. Und da hat das Regime dann sehr schnell gemerkt, was für eine machtvolle politische Waffe Geiselnahmen sind. Und seitdem wurden immer wieder Geiseln genommen, hauptsächlich Menschen mit doppelter Staatsangehörigkeit, aber nicht nur. Also es gibt auch Europäer ohne iranische Herkunft, ohne iranische Staatsangehörigkeit, die im Iran festgehalten werden. Und dazu muss man auch wissen, dass alle Iraner auf eine gewisse Art und Weise gefährdet sind, die im Ausland leben. Selbst diejenigen, die für sich entschieden haben, eine andere Staatsbürgerschaft anzunehmen, weil das iranische Regime jeden mit iranischer Herkunft als Staatsbürger betrachtet. Also man kann die iranische Staatsbürgerschaft nicht loswerden. Das nur als Einführung. Ich danke dir nochmal, dass du da bist, Ghazal, und würde dich bitten, erstmal kurz zu erzählen, wer dein Vater ist und was mit ihm passiert ist.
Na klar, vielen, vielen Dank, Rebecca, dass du mich hier eingeladen hast. Und ganz genau, wir kennen uns jetzt seit einem halben Jahr, seit du uns in der Kampagne hilfst, um meinem Vater das Leben zu retten. Wer ist mein Vater? Mein Vater ist Jamshid Shammat. Er ist vom Beruf her Software-Engineer, Diplom-Ingenieur, hat seine eigene Firma in Deutschland aufgebaut. Mein Vater ist mit 7 Jahren nach Deutschland gezogen mit seinem Vater, ist in einer deutsch-iranischen Familie aufgewachsen und ist ganz kurz vor der Revolution zurück in den Iran. Hat dort geheiratet, ich bin zur Welt gekommen. Der Revolution sind wir dann, ich war 1,5 Jahre alt, sind wir nach Deutschland ausgewandert. Meine Familie war immer politisch aktiv. Es geht in iranischen Familien immer irgendwie um Politik und Menschenrechte und alles Mögliche. Das kann man gar nicht voneinander entfernt halten, Iraner und Politik. Aber in der Zeit, in der wir aufgewachsen sind, ich und mein Bruder sind in Deutschland aufgewachsen, haben sich meine Eltern entschieden, politisch nichts Lautes oder Aktives zu tun, weil, wie du weißt, das eine große Gefahr darstellt. Auch wenn man nicht im Iran ist und außerhalb vom Iran ist, hat das Regime Augen auf Menschen, die politisch aktiv sind. Die werden auch bedroht und wir wissen auch, dass sie terrorisiert werden. Wir haben in den letzten 43 Jahren Hunderte von Fällen gehabt, wo Menschen umgebracht worden sind vom Regime, die publik waren. Es gibt aber auch bestimmt Tausende von Fällen, in denen die Person ums Leben gekommen ist, wo das nicht so ganz klar ist, dass das das Regime sein könnte. Und das erkläre ich gleich, wenn wir darüber reden, wie mein Vater getötet werden sollte. Mein Vater ist mit 50 Jahren von Deutschland ausgewandert und nach Amerika gezogen. Seine Familie, seine Mutter und der Teil der Familie von meinem Vater lebt in Amerika seit vielen, vielen Jahren und wir sind dann nacheinander dorthin gezogen. Mein Vater hat seine Firma dorthin gebracht. In Los Angeles leben wir jetzt ungefähr seit 20 Jahren. Hier in L.A. gibt es eine riesige iranische Diaspora. Jeder hat hier Satellite-TVs und verschiedene politische Kanäle. Und mein Vater hat sich für einen ganz bestimmten TV-Sender interessiert. Das war damals, der hieß Your TV bei Forud Folatvand. Das Hauptthema war iranische Kultur, aber auch Tabuthemen, wie zum Beispiel die Übersetzung des Korans ins Persische. Und das war vor 20 Jahren sehr, sehr, sehr tabu. Sowas konnte man nicht machen. Man konnte nicht kritisch über den Islam reden. Dieses Tabu hat dieser TV-Sender gebrochen. Und mein Vater, da er Software-Engineer ist, hat diesen TV-Sender angesprochen, hat gesagt, ich kann euch eine Webseite kreieren, auf der ihr all eure Programme uploaden könnt und dann dort ein Archive habt, wo man all die Programme sehen kann. Und die haben gesagt, super klasse, mach das. Und das hat er gemacht. Was genau in dem Zeitpunkt passiert ist, wissen wir nicht. Entweder hat er Cyber-Attacks auf dieser Webseite gehabt oder irgendwas ein Problem mit der Webseite selber gehabt. Der Server, auf dem diese Webseite war, ist aufgeflogen und der Server war der Name von meinem Vater, der Name von seiner Firma, Sharmat Computing. Und an dem Tag ist aufgeflogen, dass mein Vater politisch aktiv ist sozusagen, weil er eine Webseite für einen politisch aktiven Sender kreiert hat. Am selben Tag war eine Sendung im iranischen Staatsfernsehen. Die haben Fotos von meinem Vater gezeigt, sein Passbild und gesagt, dass er Staatsfeind Nummer 1 ist. Die haben Amerika aufgefordert, ihn auszuliefern, in den Iran auszuliefern. Es war auf jeden Fall auf einmal Alarmstufe rot. Und Morddrohungen haben angefangen. Drohungen gegen die Familie, gegen ihn. Er wurde angerufen, immer wieder Drohungen. Und das haben die dann auch irgendwann in die Tat umgesetzt. In 2009 hat das Regime Agenten nach Amerika geschickt, die meinen Vater umbringen sollten. Die Art, in der sie ihn umbringen sollten, die haben zwar auch Waffen dabei gehabt, aber die wollten einen Van mieten, ein großes Auto mieten und damit meinen Vater überfahren und das wie ein Unfall aussehen zu lassen. Deswegen meinte ich, es gibt bestimmt viel, viel mehr Menschen, die vom Regime in diesen Jahren terrorisiert worden sind, wo man einfach denkt, das war ein Unfall oder irgendwas ist passiert und man gar nicht weiß, dass das eine Terrorattacke war. Glücklicherweise im Fall von meinem Vater wurde das aufgedeckt. Die Person, der Agent von der islamischen Regierung, wurde ins Gefängnis gesteckt hier für ein Jahr. Und nach circa einem Jahr wurde er in einem Gefangenenaustausch mit jemandem, der als Geisel im Iran festgehalten worden ist, ausgetauscht. Ja, so viel zum Hintergrund, wie das überhaupt mit meinem Vater angefangen hat. Mein Vater ist eine Person, die, wenn es kritisch wird, wenn es schwer wird, gerade erst Gas gibt. Und von daher, als er gemerkt hat, sein Leben ist in Gefahr, wenn er gemerkt hat, dass er als Staatsfeind erklärt wird, weil er eine Webseite hatte, hat er sich gedacht, okay, jetzt erst recht. Die wissen jetzt, wer ich bin. Die kennen meine Adresse, die wissen meinen Namen, die wollen mich umbringen. Ich kann jetzt erst recht mich oder mein Gesicht dazu benutzen, um den Menschen im Iran eine Stimme zu geben. Und in dem Jahr hat er ein Radio-Satellite-Station entwickelt und auch auf YouTube-Channels entwickelt und hat dann angefangen, die Webseite offen zu lassen für iranische Opposition im Iran, die dort ihre News verbreiten konnten. Und er hat darüber im Radiosender und auf der Webseite gesprochen, was natürlich ein riesiges, riesiges Dorn in den Augen von der islamischen Regierung ist. Erstens, was ich gesagt habe, Tabuthemen wie den Islam zu kritisieren. Und es geht natürlich nicht um Muslime an sich oder den Glauben an sich. Es geht darum, Islam im Iran, der institutionalized ist und als Gesetz benutzt wird. Andere Themen sind natürlich, den Menschen im Iran eine Stimme zu geben. Das haben wir jetzt in den letzten paar Wochen, hat das jeder mitgekriegt. Die Revolution hat angefangen und das islamische Regime schaltet alles aus, also kein Internet, nichts darf nach draußen kommen. Deswegen ist es ihnen so wichtig, dass Menschen, die den Menschen im Iran ein Portal geben, auf dem sie sich frei und unzensiert äußern können, sind ein großes Target für das Regime. Vater wurde dann, als sie nicht geschafft haben, ihn umzubringen hier in Amerika, wurde er dann, als er auf Geschäftsreise war in 2020 in der Pandemie, in einem Flight Overlay sozusagen in Dubai entführt und in den Iran verschleppt. Und er ist jetzt seit 2 Jahren dort als Geisel gehalten worden, unter unglaublich schrecklichen Bedingungen. Und seit 2 Jahren machen wir jetzt diese Kampagne Save Sharmat, um sein Leben zu retten, weil er nicht nur unter Folter ist und im Gefängnis sterben könnte, sondern auch Scheinprozesse angefangen haben mit dem Ziel, ihm die Todesstrafe zu geben.
Nur zur Ergänzung, dass er erwähnt, dass es Hunderte von Dissidenten gab, die umgebracht wurden vom Regime. Es gibt Zahlen von über 500, die bestätigt sind. Also Morde von Agenten des iranischen Regimes. Sehr bekannt in Berlin ist ja auch das Mykonos-Attentat. Es werden immer noch Drohungen ausgesprochen, so wie du es auch gesagt hast, dass deine Eltern sich bewusst entschieden haben, solange ihr klein wart, nicht politisch aktiv zu sein. Das ist ein ziemlich bekanntes Phänomen in der iranischen Diaspora. dass das Regime sehr genau verfolgt, wer sich äußert, wer wo lebt und die Familien massiv bedroht. Auch in Deutschland sind immer wieder Mina Ahadi, iranische Dissidenten unter Polizeischutz gestellt, obwohl die Behörden das meistens nicht allzu ernst nehmen, leider, und daher dann eben auch die Leute umgebracht werden. Also es ist tatsächlich ein massives Phänomen. Zu dem Islam, das du erwähnt hast, geht natürlich nicht um den Glauben. Es geht darum, dass das Regime, das gerade im Iran herrscht, das sich selber als Islamische Republik des Irans bezeichnet, einen Staatsislam errichtet hat. Also per Gesetz eine bestimmte Art von Islam verpflichtend gemacht hat, die gar nicht so stark verwurzelt ist tatsächlich in der iranischen Bevölkerung. Einerseits, weil das der Iran an sich ein Vielvölkerstaat ist mit verschiedenen Religionen und verschiedenen Minderheiten. Andererseits ist auch diese Ausprägung des Islams, dieser Zwölfer-Islam, wie er teilweise genannt wird, gar nicht so alt. Also die Richtung dieser islamischen Verknüpfung von theologischer Macht mit Staatsmacht hat sich erst vor ungefähr 150 Jahren durchgesetzt im Iran. Also es ist auch nicht etwas, was gewachsen ist in dem Sinne über Jahrtausende, sondern es ist eigentlich ein relativ neues Phänomen. Und dadurch, dass dann Ayatollah Khomeini die Macht ergriffen hat, hat er eben diese Form des Staatsislam eingeführt und auf Grundlage dieser Interpretation des schiitischen Islams Gesetze erlassen. Also die Verknüpfung ist in dem Sinne da und aus unserer Sicht oder aus Sicht von, sagen wir mal, moderaten Gläubigen ist es auf jeden Fall islamistisch. Es ist nicht Ausprägung, die in irgendeiner Weise als moderat angesehen werden kann. Von daher ist dann eben das, was dein Vater ermöglicht hat, alleine die Diskussion über Inhalte sowohl des Regimes, also sowohl der Regierung als auch religiöse Inhalte, war revolutionär. Und eine der größten Schwierigkeiten, die Iraner haben, ist eben überhaupt sich auszutauschen. Also alles ist kontrolliert, alles ist reguliert. Also Nachrichten nach draußen zu bringen. Heutzutage ist das etwas einfacher. Es ist der erste Protest, den wir quasi live erleben. Selbst 2019 habe ich nicht so viele Bilder gesehen aus dem Iran. Da gab es schon sehr, sehr viele Fotos und Videoschnipsel. Aber mittlerweile ist es so, dass auf bestimmten Telegram-Kanälen trotz der Internetsperren geschafft wird, möglichst viele Informationen aus dem Iran rauszubringen. Das ist unheimlich wichtig. Ist. Und dein Vater war da Vorreiter mit dieser Idee, diesen Kanal zu eröffnen, wo Iraner aus dem Iran Fotos, Videos, Texte und so weiter posten können, die er aufgenommen und verbreitet hat. Also eine unglaublich wichtige Funktion. Kein Wunder, dass sie sich gefürchtet haben. Und 2020 ist er aus Dubai entführt worden. Die genauen Umstände kennt man nicht, soweit wir das wissen. Und seitdem wird er gefangen gehalten. Wie ist seine sehr jetzige Situation? Kannst du dazu erstmal was sagen?
Seine jetzige Situation hat sich nicht sehr verändert seit dem Tag, an dem er gefangen genommen worden ist. Ich muss dazu sagen, als wir herausgefunden haben, dass er entführt worden war, das haben wir durchs Fernsehen herausgefunden. Die islamische Regierung hat ein Video rausgegeben, in dem sie meinen Vater zeigen mit einer Augenbinde, geschwollenem Gesicht. Er wird zu Geständnissen gezwungen, gegen sich selbst auszusagen, Lügen zu sagen, dass er ein Terrorist ist, Terroristenanführer ist, im Terrorismus beteiligt war, keine Ahnung, Spion ist, das sagen die auch immer gerne, mit der CIA und Mossad und keine Ahnung was zusammengearbeitet hat. Die typische Propaganda vom islamischen Regime musste er dort wiedergeben. In dem Moment, in dem wir das Video gesehen haben, wussten wir nicht, ob er noch am Leben ist oder ob sie ihn getötet haben, weil mit so vielen Jahren History, in denen sie meinen Vater umbringen wollten, dachten wir, das ist ein Video, das sie veröffentlichen und ihn danach hinrichten oder umbringen und wir werden ihn nie wiedersehen. 2 Monate lang hatten wir keine Ahnung, ob er noch am Leben ist. Und nach 2 Monaten haben wir das erste Mal seine Stimme gehört, als er meine Mutter anrufen durfte. Und er durfte nicht sagen, wo er ist. Er darf immer noch nicht sagen, wo er ist, also das Kidnapping, die Entführung hat noch nicht aufgehört. Normalerweise, wenn jemand entführt wird und dann in ein Gefängnis gesteckt wird, dann weiß man, wo die Person ist. Dann gibt es einen Arrest Warrant, man weiß, wo sie ist. Jemand kann dorthin gehen, die Person sehen. Niemand hat in diesen 2 Jahren meinen Vater überhaupt sehen können. Niemanden, dem wir vertrauen, natürlich, das Regime sieht ihn dort. Er durfte am Anfang alle paar Monate mit uns telefonieren. Diese Telefonate waren super, super supervised. Jedes Mal hat er uns gesagt, da sind jetzt 10 oder 15 Wärter neben ihm, die dort stehen und aufpassen, was er sagen darf, was wir ihn fragen und wenn ihnen das nicht passt, brechen sie das Gespräch ab. Und das ist natürlich schrecklich, wenn man nach Monaten endlich seine Stimme hört und dann irgendwas fragt, wo das Gespräch abgebrochen wird. Also sehr, sehr, sehr stressvoll. Er hat uns natürlich sagen können, dass er die ganze Zeit alleine ist. Also heute sind es 835 Tage, in denen er in Isolationshaft ist. Und ich kann mir das nicht vorstellen. Ich glaube, niemand kann sich das vorstellen. Wir alle waren während der Pandemie ein paar Wochen alleine zu Hause. Das war in unserem Zuhause. Wir waren nicht eingesperrt oder unter Folter. Und wir sind alle zu Recht fast verrückt geworden, sich vorzustellen, dass man woanders ist, irgendwo verschleppt worden ist, an einem anderen Ende der Welt, in einer kleinen dunklen Zelle, keinen Ausgang zum Tageslicht, kein Nix dort hat, mit niemandem sprechen kann für 835 Tage, das kann man sich nicht vorstellen. Aber er hat alle Zeichen von PTSD, er hat angefangen, Selbstgespräche zu führen, er weiß nicht mehr, welcher Tag ist, welches Jahr ist, wie lange er schon dort ist. Und überhaupt, das ist eine Art der Folter, psychologischer Folter. Wir sind uns auch sicher, dass er körperlich gefoltert wird. Er hat 40 Pfund Gewicht, also 20 Kilogramm Gewicht verloren. Er hat fast alle seine Zähne verloren. Er hat gesagt im letzten Gespräch, dass er nur noch 2 Zähne hat. Und wir wissen nicht, wurden die ihm ausgeschlagen? Sind die ausgefallen durch mangelnde Ernährung? Was ist dort passiert? Das kann er direkt nicht sagen. Er muss das irgendwie als kleiner Witz oder so einarbeiten. Ach, heute habe ich Brei gegessen, weil ich keine Zähne mehr habe. Oder so muss er das irgendwie einarbeiten. Er hat leider durch den ganzen Stress, den er diese Jahre gehabt hat, Parkinson's Disease entwickelt im fortgeschrittenen Zustand. Das heißt, bei uns musste er alle 3 Stunden Medikamente nehmen, damit er gehen konnte, damit er atmen konnte, damit er nicht Schmerzen hatte. Und wir wissen, dass ihm dort die Medikamente nicht rechtzeitig geben, was zu Atemnot führt, was zu Herzleiden führt, was dazu führt, dass er unglaubliche Schmerzen in seinem Körper und in den Beinen hat. Er hat hohen Blutdruck jetzt, Diabetes. Auf jeden Fall bricht sein Körper in diesen 2 Jahren unter all diesem Druck zusammen. Niemand, wie gesagt, kann ihn besuchen. Die deutsche Botschaft vor Ort hat mehrere Male versucht, ihn zu sehen. Das wird ihnen nicht erlaubt. Der Anwalt, den wir für ihn besorgt haben, darf nicht zu ihm hin. Er darf seinen Anwalt nicht sehen. Er wird, wenn er zu diesen Schauprozessen geführt wird, mit Augenbinde geführt. Das heißt, er sieht draußen auch nichts. Das ist nur ein kleiner Teil von dem, was wir hier mitbekommen. Wie schrecklich das wirklich ist, das wissen wir nicht, weil er, wie gesagt, das nicht sagen darf.
Das ist die physische Seite und psychologische Seite der Folter, die das iranische Regime anwendet auf die Gefangenen. Es ist ja angeklagt in einem Schauprozess. Was wird ihm denn vorgeworfen von Seiten, also offiziell von dem iranischen Regime?
Diese Schauprozesse sind eine Weiterführung der Regimepropaganda. Es wird sogar in der islamischen Regierung darauf geachtet, dass man jemanden nicht umbringen kann, nur weil er zum Beispiel eine andere Meinung gehabt hat oder, keine Ahnung, eine Website gebaut hat oder sich seine Meinung frei geäußert hat. Die müssen das irgendwie umwandeln und irgendwas Kriminelles umwandeln. Deswegen sieht man auch in all den Fällen von den Doppelstaatlern, dass da immer steht Spionage oder keine Ahnung oder Sicherheits, irgendwas mit der Sicherheit. Das sind erfundene fabricated charges. Im Falle von meinem Vater haben die natürlich 14 Jahre seine Radiosender, seine Artikel, die er veröffentlicht hat und benutzen Teile davon, in denen er über die Revolution, die Sachen, die im Iran vorgehen, spricht und schneiden die raus. Und die Anklage, die er bekommen hat, ist Korruption auf Erden. Das ist eine sehr, sehr vage Anklage. Die wird meistens benutzt, wenn die Person nichts verbrochen hat, also niemanden ermordet hat, nichts getan hat, dass man den zum Beispiel als wegen Mord lebenslänglich oder Todesstrafen geben könnte. Die Person hat nichts verbrochen und man versucht sie aber umzubringen durch diesen Staatsapparat. Dafür ist diese Anklage Korruption auf Erden da oder Krieg gegen Gott, wird sie auch manchmal genannt. Das heißt, jemand, der sich gegen das islamische Regime äußert, was dagegen macht, sei es eine Website, sei es darüber sprechen, sei es irgendwann protestieren auf der Straße. Die ganzen Menschen, die jetzt protesten auf der Straße waren, haben dieselbe Anklage bekommen wie mein Vater. Und es geht darum, die deswegen hinrichten zu lassen. Das können sie machen. Die brauchen keine Beweise, die brauchen keine Anwälte, die brauchen keinen Richter. Wen sie haben, ist der Todesrichter Salavati, der jetzt auch in den ganzen Gerichten für die Protestierenden als Richter gewählt worden ist. Der Staatsanwalt ist dort, der anfängt, irgendwelche Storys zu erfinden, ohne jegliche Beweise. Das muss ich mal wieder sagen. Es ist ein Schauprozess, der kommt dorthin. Das hat man in den ersten Prozessen von meinem Vater gesehen. Er hat das deutsche Passfoto von meinem Vater auf eine große Leinwand gebracht, um Deutschland natürlich eine Nachricht zu schicken. Dann hat er ein großes Foto von meinem Vater drauf gemacht und geschrieben, darauf auf roter Farbe geschrieben, ich bin ein Terrorist. Dann kamen ein paar Videos von meinem Vater, in denen er kritisch gegen das Regime geäußert hat. Und dann besorgen die natürlich auch einen Anwalt. Und der Anwalt ist kein Anwalt, sondern das ist jemand, der mit der Intelligenz, mit der islamischen Regierung mitarbeitet und dann neben ihm sitzt und dann die Rolle des Anwalts übernimmt. Und seine Rolle ist zu schweigen. Also in diesen 7 Schauprozessen, die wir gesehen haben, hat dieser Anwalt, der kein Anwalt ist, dort gesessen und geschwiegen. Das ist seine Aufgabe. Der Angeklagte, mein Vater, darf nichts sagen. Er durfte in diesen 7 Schauprozessen einmal zu Wort kommen. Das erste Mal, als er zu Wort gekommen ist und die ganzen absurden Anklagen gegen sich gehört hat, hat er gesagt, ich lehne die alle ab. Und das war das Einzige, das er sagen durfte. Die Schauprozesse gehen natürlich weiter und steigern sich immer und immer mehr, weil sie im Falle von meinem Vater nicht nur vorhaben, mein Vater aus dem Weg zu räumen, hinzurichten und umzubringen, sondern auch, da er doppelter Staatsbürger ist, Druck auf Deutschland ausüben wollen, sagen wollen, gucke, was wir mit deinem Staatsbürger hier machen und möchtest du mit uns nicht irgendwelche Deals machen, um ihn zu retten. Das wird uns auch hinter den Kulissen immer wieder vom Regime gesagt. Dieser Prozess, wurde uns von Anfang an gesagt, wird die Todesstrafe für ihn geben. Wie gesagt, man braucht keine Beweise, man muss nichts machen. Das ist von vornherein schon so abgestimmt. Wenn ihr ihn retten wollt, dann müsst ihr mit dem deutschen Auswärtigen Amt sprechen und die müssen dann irgendwelche Deals machen. Das wird einem ganz klar gesagt. Die versuchen das noch nicht mehr zu verstecken. So sehen die Schauprozesse aus.
Also die versuchen sozusagen den Rechtsstaat zu simulieren, indem sie eben so einen überhaupt einen Prozess anstrengen, dieses ganze Theater machen mit einem Richter, einem Staatsanwalt, einem Verteidiger in Anführungsstrichen und eben diese Korruption auf Erden, die jetzt auch die Demonstranten im Iran bekommen haben, darauf steht die Todesstrafe. Also es ist einer der bekanntesten Anklagepunkte, die man eben verwendet, um Leute hinrichten zu können. Ich glaube, es war sogar das, wo in den 80er Jahren, wo unglaublich viele Leute hingerichtet wurden, auch nach einer der Protestwellen, die waren auch alle angeklagt schon unter Korruption auf Erden. Du hast ja erwähnt, dass das Regime mit euch Kontakt sucht, mit den Familien der Opfer. Also sie lassen den Anwalt, den in Anführungsstrichen Anwalt, also den Geheimdienstler oder sagen wir mal Staatsbeamten, der dafür zuständig ist, bei euch anrufen, um Druck auszuüben, um Forderungen zu stellen. Was wollen die denn konkret? Also was denken sie, was sie bekommen können? Was fordern die von euch? Wofür sollt ihr euch einsetzen, damit euer Vater frei werden könnte? Also ob das dann tatsächlich passiert, ist ja auch nochmal eine Frage, ne? Selbst wenn sie kriegen würden, was sie bekommen, ist ja nicht gesagt, dass sie euren Vater freilassen werden.
Ganz genau. Es kommt darauf an, wer uns unter Druck setzt. Zum Beispiel der Regimeanwalt hat uns angerufen und hat uns gesagt, dass er $250.000 von meiner Familie haben möchte. Wenn wir ihm dieses Geld nicht zahlen, dann würde er die Akte meines Vaters nicht lesen. Er würde ihn nicht verteidigen und er könnte für uns nichts machen. Da wir wissen, dass er ein Regimeanwalt ist und kein richtiger Anwalt, haben wir ihm auch das Geld nicht bezahlt. Denn selbst wenn wir das zahlen würden, würde er trotzdem meinen Vater nicht verteidigen oder uns irgendwie Einblick in die Akte geben, die absolut streng geheim ist, weil in der Akte nichts drinsteht, was irgendwie eine echte Akte sein könnte. Das ist zum Beispiel die Aufgabe des Regimeanwaltes, so Druck auf die Familie auszuüben, damit er sich selbst bereichern kann. Verhörer meines Vaters oder Wärter, die neben ihm stehen, wenn er uns anruft, die haben im ersten Jahr zum Beispiel versucht, sein Netzwerk rauszubekommen. Zum Beispiel haben die versucht, uns dazu zu bringen, dass wir hier auf unseren Computern, auf dem Computer von meinem Vater, eine Software installieren, mit der sie dann Remote Access hätten und hier seinen Computer durchsuchen können, seine Kontakte durchsuchen können. Sie haben uns Briefe diktiert, die ich schreiben sollte, dass mein Vater ein Terrorist ist, dass er Terroristenanführer ist und all diese Sachen, die sie ihm vorwerfen, damit die das in ihren Schauprozessen dann benutzen können. Wir sollten Briefe schreiben an Donald Trump, an Mossad, an Israel, dass er mit denen zusammengearbeitet hat. Wir haben das natürlich alles nicht gemacht und wir haben uns dagegen gewehrt. Natürlich nicht klar gewehrt, dass wir gesagt haben, wir tun das nicht, wenn jemand deinen Vater dort hat und sein Leben in Gefahr ist. Möchtest du natürlich alles tun, aber wir haben die halt immer hingehalten und gesagt, wir wissen nicht, wo der Laptop ist, wir wissen nicht, wo der Charger ist, wir wissen nicht dies, wir wissen nicht das und keine Ahnung, bis sie irgendwann gemerkt haben, dass sie mit uns dieses Spielchen nicht machen können und die Telefonate dann aufgehört haben. Im letzten Jahr durfte mein Vater nur 2-mal mit meiner Mutter sprechen, also in einem Jahr nur 2-mal und mit mir gar nicht mehr. Andere Sachen, die sie ganz klar gesagt haben, die sie haben wollen, ist zum Beispiel, die haben meinem Vater gesagt, dass es einen Gefangenen gibt namens Assadullah Assadi, der in Belgien in Haft ist. Assadullah Assadi war ein Diplomat, muss man Anführungszeichen setzen, weil er ein echter Terrorist ist. Er hat versucht, eine Bombe nach Frankreich zu bekommen, um dort eine oppositionelle Gruppe zu terrorisieren. Und das wurde aufgedeckt, er wurde ins Gefängnis getan. Nach ihm wurden mehrere Doppelstaatsbürger verhaftet, unter denen Massoud Mossadegh vom Österreich, Ahmad Jalali aus Schweden. All diese und mein Vater dazu werden als Pfand sozusagen benutzt, um ihren Terroristen irgendwie rauszubekommen. Das wurde uns ganz klar gesagt, das wurde in anderen Familien ganz klar gesagt. Erstens wollen wir nicht, dass ein Terrorist wegen meinem Vater freikommt. Und zweitens, selbst wenn wir das wollen würden, wissen wir nicht, ob die das machen würden. Also ich meine, wenn das Leben eines Menschen in Gefahr steht, macht man natürlich alles, um ihn retten zu können. Aber selbst wenn es sowas geben würde, selbst wenn es einen Gefangenenaustausch geben würde, wissen wir ja nicht, ob die das überhaupt machen würden. Deswegen kommt das für uns gar nicht in Frage. Wir wissen, dass in der Zeit, in der die JCPOA-Talks sehr hot and heavy waren am Anfang des Jahres, auf einmal die Gerichtstermine von meinem Vater angefangen haben. Das ist alles kein Zufall. Wir wissen, dass dort auf jeden Fall eine Verbindung ist, vor allem weil mein Vater deutscher Staatsbürger ist, aber auch US National ist und hier seit 20 Jahren gelebt hat, haben die natürlich Druck ausgeübt auf die USA und auf Deutschland zusammen. Und es wird uns in jedem Gespräch mit diesem Regimeanwalt gesagt, es gibt keinen anderen Weg, außer dass ihr Druck auf eure eigenen Regierung ausüben müsst, um irgendwelche Deals zu bekommen. Was die Deals genau sind, was die wollen, wissen wir nicht. Wir können es vermuten natürlich, ne? Aber das wird nicht genau gesagt, außer die paar Sachen, die ich jetzt gerade genannt habe.
Und wie hat die deutsche Botschaft reagiert, beziehungsweise das Auswärtige Amt, als ihr habt ja durchs Fernsehen erfahren, durch das Staatsfernsehen im Iran, dass Jamshid Chammat entführt wurde, oder Jimmy, wie er von der Familie genannt wird?
Genau.
Was ist dann passiert? Habt ihr die kontaktiert? Haben die euch kontaktiert?
Wir haben am ersten Tag, als wir das gesehen haben, alle angerufen. Ich glaube, ich habe das FBI angerufen, die deutsche Regierung angerufen. Ich habe, glaube ich, sogar Interpol angerufen. Die haben mir gesagt, Interpol arbeitet nicht mit Personen, sondern nur mit Staaten. Sie können uns nicht anrufen. Ich wusste, ich habe einfach alle angerufen. Ich dachte, die können uns irgendwie helfen. Wir haben dann, da wir in den USA sind, hat das natürlich ein bisschen länger gedauert, ein Gespräch gehabt hier mit der Botschaft und danach ständige Gespräche natürlich übers Telefon mit der Botschaft in Teheran und auch mit dem Auswärtigen Amt in Deutschland. Von Anfang an wurde uns gesagt, wir stehen hundertprozentig hinter deinem Vater. Er ist deutscher Staatsbürger. Wir werden alles in unserer Macht tun, um sein Leben zu retten, Wenn wir uns jetzt angucken, was in diesen letzten 2 Jahren passiert ist, wir wissen immer noch nicht, wo mein Vater ist. Er ist immer noch in Isolationshaft, er wird immer noch gefoltert und er ist nur einige Schritte davon entfernt, entweder einen Herzstillstand zu bekommen im Gefängnis oder hingerichtet zu werden. Wenn man sich die Resultate anguckt, dann kann ich ganz klar sagen, dass nicht alles passiert ist, was in unserer Macht steht, weil wir ganz bestimmt ganz viele andere Sachen machen könnten, um eine Person, die entführt worden ist, über mehrere Ländergrenzen gezogen worden ist und dort terrorisiert wird, wir könnten die retten. Wenn wir wollten, dann könnten wir die retten. Und das ist nicht geschehen, weil sie das einfach nicht wollten. Natürlich kann man auch sagen, dass mein Vater überhaupt noch am Leben ist, liegt daran, dass die deutsche Regierung sich für meinen Vater eingesetzt hat. Das ist ganz klar. Wenn sie sich nicht eingesetzt hätten, könnte er jetzt schon tot sein. Sicher. Aber wir werden immer wieder mit diesen Sachen hingehalten, wie zum Beispiel die islamische Regierung erkennt die doppelte Staatsbürgerschaft nicht an. Da kann man leider nichts machen. Ja, das ist ja auch ein tolles Argument, wenn die islamische Regierung ein echter Staat wäre. Ne? Wenn man einen echten Staat sehen würde. Als echter Staat ist es deine Aufgabe, deinen Bürger zu beschützen. Wenn aber dieser Staat seinen Bürger nicht beschützt, wenn er ihn terrorisiert, wenn er ihn versucht umzubringen, wenn er ihm Morddrohungen gibt, wenn er diesen Bürger kidnappt, entführt, foltert und hinrichten will, sprechen wir dann immer noch von einem Staat? Sprechen wir dann immer noch von doppelter Staatsbürgerschaft? Oder sprechen wir hier von Terroristen und Kidnappern? Das ist meine Frage. Und auch wenn die deutsche Regierung uns sagt, dass sie das, was die islamische Regierung sagt, nicht anerkennen, mit dem doppelten Staatsbürgerschaft nicht anerkennen und so, müssen die doch was tun. Ich meine, mein Vater hat den Schutz von einem Staat verloren. Das ist die islamische Regierung, die ihn nicht beschützen will, sondern umbringen will. Warum soll er denn den Schutz von seinem anderen Staat, von seiner zweiten Heimat auch verlieren? Ich meine, man muss doch was machen. selbst wenn er kein deutscher Staatsbürger ist, und das sage ich immer wieder, weil es geht nicht nur um meinen Vater. Mein Vater ist eine Person. Mein Vater ist einer von 14.000 politischen Gefangenen in der islamischen Regierung. 12.000 von denen sind namenslos. Wir wissen noch nicht mehr, wer die sind. Die sind dort einfach eingesperrt. Tausende werden über diese Jahre hingerichtet, ermordet, überall auf der Welt, im Iran. Es geht doch nicht darum, welchen Pass man in der Tasche hat. Es geht doch darum, dass wir als demokratisches Land, als Bürger, als freie Bürger, wenn wir Schutz bieten können, müssen wir das doch machen. Es geht doch nicht darum, welchen Pass jemand in der Tasche hat. Mein Vater hat jetzt einen deutschen Pass in der Tasche. Es geht darum, dass Menschen von einer Regierung terrorisiert werden. Und das sind nicht nur Iraner, das greift alle hier an. Wenn zum Beispiel Assadullah Assadi Erfolg damit gehabt hätte und eine Bombe nach Paris gebracht hätte, wären doch nicht nur Iraner gestorben. Alle, die in der Umgebung sind, wären dann gestorben. Es geht also um alle, um den Schutz von allen Menschen. Und das verstehe ich nicht, warum wir so sehr nicht nur mit der islamischen Regierung kämpfen müssen, sondern auch mit unseren Regierungen kämpfen müssen, damit was gemacht wird.
Also zu Assadullah Assadi, der hatte einen Anschlag auf eine der größten Oppositionsgruppen, die selber auch sehr umstritten ist, in Paris geplant zu der Versammlung. Und tatsächlich waren zu diesem Treffen der iranischen Opposition mehrere auch deutsche Bundestagsabgeordnete eingeladen. Also hätte er Erfolg gehabt mit dem Anschlag, wäre er nicht gestoppt worden vorher, hätte er auf jeden Fall mehr als 100 Menschen wahrscheinlich umgebracht und darunter auch nicht nur iranische Opposition, sondern auch etliche europäische Politiker und eben Zuhörer, Journalisten und so weiter. Also es war schon ein ziemlich brutaler und großer Anschlag, der da geplant war. Und der sitzt jetzt im Gefängnis in Belgien. Er ist zu 20 Jahren Haft verurteilt worden und seitdem verstärkt das iranische Regime seinen Druck auch auf die belgische Regierung. Die haben sogar im Parlament diskutiert, ein Gesetz zu verabschieden, das einen Austausch von Gefangenen ermöglichen würde. Also sie versuchen alles und das ist auch nicht das erste Mal, dass sie versuchen, diejenigen, die als Terroristen dann im Westen verurteilt wurden, freizupressen. Sehr häufig, also zum Beispiel die Komplizen von Assadullah Assadi, der ist auch durch Deutschland gereist, der war in der Blauen Moschee in Hamburg, hat Zahlungen auch in der Moschee abgewickelt. Das weiß man, weil sein Notizbuch gefunden wurde. Seine Komplizen wurden lediglich verhört und abgeschoben. Also man hätte eigentlich diese Menschen auch anklagen müssen innerhalb Deutschlands. Also auch innerhalb der Bundesrepublik wird da sehr, sehr wenig unternommen. Aber zurück zu der Strategie, um deinen Vater zu befreien. Also das heißt im Klartext, die deutsche Regierung zieht sich bisher Formalien zurück. Also sie haben euch nicht viel mehr anbieten können als den formalen Weg, der offensichtlich nicht gefruchtet hat, weil sie nicht mal deutsches Botschaftspersonal dazu, also es hat nicht mal geklappt, dass deutsches Botschaftspersonal physischen Zugang zu deinem Vater bekommen hat.
Ganz genau, ja. Bis jetzt hat nichts funktioniert von dem, was sie gemacht haben, außer dass mein Vater noch irgendwie am Leben ist. Ja, uns wird nichts gesagt. Ich meine, selbst wenn hinter den Kulissen irgendwas geht, wir sind normale Bürger, die sagen uns nichts, was dort passiert. Die Ansprechpartner, die wir haben, sind natürlich super, mit denen kann man super reden und alles Mögliche sind auch vor Ort. Also die Direktorin von der Botschaft ist auch bei fast jedem Gerichtstermin, den mein Vater hatte oder Schauprozesstermin, hingegangen und konnte nicht an diesen Terminen teilnehmen. Das sind Public Courts, aber sie darf dort nicht rein, die werden dort nicht reingelassen. Das Problem sind nicht die Leute, die vor Ort sind oder die mit uns reden, sondern deren Bosse oder die Regierung an sich, die denen vorschreibt, was sie machen können, was sie nicht machen können. Bis vor ein paar Monaten hat sich die deutsche Regierung ja noch nicht mehr öffentlich überhaupt kritisch gegen das Regime äußern wollen. Die haben gesagt, das ist nicht diplomatisch, das ist nicht unsere Strategie, das bringt uns nichts. Und jetzt sieht man natürlich einen großen Unterschied, in dem Frau Baerbock und sogar unser Bundeskanzler Tweets rausgeben und dort wenigstens was sagen. Es hat sich auf jeden Fall was geändert. Inwieweit sich das auf meinen Vater und andere Doppelstaatsbürger und überhaupt Politik im Iran auswirkt, wissen wir nicht. Aber ich bin auf jeden Fall froh, dass wir auf jeden Fall ein bisschen mehr Public Criticism sehen von der deutschen Regierung. Ja, das wir in 43 Jahren nicht gesehen haben.
Also bisher hat ja auch Frau Baerbock nicht das Kind beim Namen genannt, ne? Also bisher hat, glaube ich, kein deutscher Regierungsvertreter gesagt, das sind Geiseln.
Nein.
Wenn sie überhaupt öffentlich zugegeben haben, die Geiselnamen. Also wir wissen ja auch, dieses Argument zum Beispiel mit der Doppelstaatsbürgerschaft ist auch deswegen hinfällig, weil, wie du sagst, einerseits geht es nicht nur darum, wer welchen Pass hat, weil wenn Leute einfach gekidnappt werden, ist das Unrecht, auch egal nach internationalem Recht, wer der Kidnapper ist, wurden ja auch Deutsche in Haft genommen. Also ich glaube, im Februar wurde bekannt, dass ein Deutscher, der in dem Iran wahrscheinlich als Tourist gereist ist, in Gefangenschaft gehalten wird. Dem wird auch Spionage wie immer vorgeworfen, aber der hat keine doppelte Staatsangehörigkeit gehabt. Also es gibt durchaus auch Nicht-Iraner, also Menschen ohne iranische Vorfahren oder eben auch ohne iranischen Pass, die das Regime als Geisel nimmt. Also das ist nicht nur, dass man sich auf diese Formalia, ist halt Iraner, was soll man tun, zurückziehen kann. Und selbst bei denen weiß man nicht, was mit denen ist, wo die sind und so weiter. Und auch da wird nicht öffentlich zugegeben, dass es sich um Geiseln handelt. Auch jetzt hat eben wenigstens etwas Bewegung stattgefunden. Die französische Außenministerin hat, soweit ich weiß, endlich zugegeben, dass es sich um Geiseln handelt, hat es auch öffentlich so benannt. Und das wäre ein erster Schritt, um dem Regime zu zeigen, dass dieses Spiel nicht einfach ohne öffentliche Aufmerksamkeit und ohne Druck spielen kann. Was denkst du denn, was effektiv wäre? Was könnte denn ein Staat machen? Also es könnte die Bundesregierung machen, was könnte Belgien machen, wo auch belgische Staatsbürger in Haft sitzen? Was könnte die Europäische Union machen? Was wäre eigentlich angezeigt in so einem Fall? Was müsste man tun, um deinen Vater zu befreien?
Was man genau tun müsste, weiß ich nicht. Ich bin nicht wirklich politically savvy oder so, dass ich genau wüsste, in welche Wege erfolgreich sind, welche Wege man gehen müsste. Aber es gibt Hunderttausende von Aktivisten, die Listen ausgedruckt haben und Reden gehalten haben, über was gemacht werden muss. Und sogar die müssen das nicht sagen. Ich meine, wir wählen unsere Abgeordneten, wir wählen in einer Demokratie Menschen, weil wir denen vertrauen, dass sie wissen, was man machen muss. Und wenn wir uns die letzten 43 Jahre angucken, in dem die islamische Regierung, das islamische Regime Menschen terrorisiert hat, weltweit und die eigene Bevölkerung. Und wir das alle wussten, wir haben das alle gesehen. Und alle sagen, dass sie dagegen sind. Alle westlichen Länder sagen, dass sie dagegen sind. Und das islamische Regime steht trotzdem nach 43 Jahren. Dann heißt das entweder, dass die so überaus powerful sind, dass die mehr Macht haben als alle westlichen Länder zusammen, oder dass sie in diesen 43 Jahren von westlichen Ländern unterstützt worden sind und immer wieder aufgelinkt worden sind. Selbst wenn von innerhalb der Bevölkerung Revolutionsbewegungen kamen, wurden die unterdrückt und das Regime wurde irgendwie gerettet. Das heißt, was ich damit sagen will, ist, dass unsere Regierung, sei es Deutschland, sei es Europa, Belgien, USA, Kanada, keine Ahnung, dass die ganz genau wissen, welche ihrer politischen Aktionen dem Regime helfen und welche denen schaden. Das wissen die. Das muss ich denen nicht als Tochter von Jamshid Chalat oder normaler Bürger erklären. Die wissen ganz genau, was sie machen, was dem Regime schaden könnte oder was ihnen bis jetzt geholfen hat. Was wir wollen, ist, dass sie aufhören, das Regime zu retten. Die Menschen im Iran machen die wichtigste Aktion. Die stehen dort gerade mit ihrem Leben und setzen sich dafür ein, dass diesem Regime ein Ende gemacht wird, dass diesem Terrorismus ein Ende gemacht wird. Was wir brauchen, ist, dass dieses Regime nicht von außen gerettet wird, sei es durch diese JCPOA-Deals, sei es durch Handel, einfach nur Business. Deutschland ist der größte Businesspartner der islamischen Regierung. Sei es durch Verbreitung der Regimepropaganda, was unsere Medien machen, unsere großen deutschen, freien, europäischen Medien machen, dass sie verbreiten deren Propaganda. Das machen die immer noch. All diese Sachen, all diese Parts, Lobbying in unseren Regierungen, Lobbying in den USA, all diese Sachen sind Teil des Problems. Und die Regierung weiß, welche Teile das sind. Was wir wollen oder was ich denke, was sie machen müssen, ist aufhören, das Regime zu retten, aufhören, die Kidnapper von meinem Vater zu retten, aufhören, diese Terroristen zu retten. Das ist das Einzige, was wir wollen. Was genau das ist, das wissen die, das müssen die einführen. Wir brauchen weniger Worte, mehr Actions. Und was wir bis jetzt gesehen haben in den letzten 6 Wochen, war ein Tropfen auf einen heißen Stein. Ich habe echt nichts gesehen, was das Regime irgendwie erschüttern könnte, wenn irgendwelche von diesen Sanktionen oder von diesen Aktionen, die bis jetzt gemacht worden sind, wichtig wäre oder dem Regime wehgetan hätte. Hätte das Regime auf jeden Fall dazu eine Reaktion gezeigt. Und wir haben nichts gesehen vom Regime. Das heißt, was immer jetzt gemacht worden ist, war nicht genug. Und es muss viel, viel mehr gemacht werden.
Ja, also es gibt ja konkrete Vorschläge. Ich gehöre zu denen, die eben, wie du sagtest, lange Listen schreiben an Forderungen. Und eine der Forderungen, das, was ich bestätigen kann, was, wo du recht hast, ist, es gibt keinen Hinweis darauf, dass das iranische Regime tatsächlich in irgendeiner Form die Macht hätte, den westlichen Regierungen zu schaden, wenn die sich zu einer gemeinsamen Strategie zusammenschließen würden. Ganz im Gegenteil, es ist eigentlich komplett lächerlich. Also für den Iran ist Deutschland ein wahnsinnig wichtiger Handelspartner. Umgekehrt ist das nicht der Fall. Also was wir an Einnahmen haben, ist ungefähr 1 Milliarde pro Jahr aus dem Geschäft mit dem Iran, aus Exporten. Das ist im Verhältnis zum deutschen Bruttoinlandsprodukt das, was man auf Englisch Budget Dust sagt. Also es ist nicht mal Staub. Das ist einfach lächerlich. Also es ist nicht, nicht wirtschaftlich begründet. Politisch ist es in dem Sinne auch nicht begründet, weil selbst die Nuklearverhandlungen immer wieder nachgegeben wurde. Also jetzt weiß man wieder über die Internationale Atomenergiebehörde, dass der Iran sich nicht an die internationalen Abkommen hält, weiter Uran anreichert, was atomwaffenfähig ist. Also sämtliche Verträge bricht immer und immer wieder. Dennoch werden keine Konsequenzen eingeleitet. Wie du sagst, wurden kaum Sanktionen verhängt. Mit der Aufnahme des Deals, das wir auch eine Geschichte hatten, ne? Das heißt, die Atomverhandlungen haben auch die Vorgeschichte, dass ja schon deutsche Geiseln genommen wurden, und zwar 2 Reporter der Bild am Sonntag, die im Iran gefangen genommen wurden. Und dann wurde zum ersten Mal ist der deutsche Außenminister, damals Guido Westerwelle, in den Iran geflogen, um die beiden zu befreien. Auch das war schon Erpressung, weil bis dahin wurde kaum mit dem iranischen Regime verhandelt, geschweige denn, dass Politiker aus westlichen Staaten zum Regime geflogen sind und ihm offiziell einen Besuch abgestattet haben. Das war die erste Forderung, und das war wie ein Kipppunkt mit, um Verhandlungen einzuleiten. Also schon damals hat sich diese Geiselnahme für das Regime ausgezahlt, und hätte man einfach gesagt, wir stoppen jeden Handel, wir stoppen jede Zahlung, wir schneiden euch ab und wir belegen vor allem Regimevertreter mit Ausreisestopps. Also ihr bekommt keine Visa, keine Schengen-Erlaubnis einzureisen in irgendeinen westlichen Staat, dann wären die wahrscheinlich sehr schnell frei. Und ich bin fest davon überzeugt, dass wenn die Europäische Union sich einigen würde oder selbst nur Deutschland und sagen würde, wir lassen überhaupt niemanden mehr rein und wir frieren alle Konten ein, wir stoppen sämtliche Handelsbeziehungen, würde die Freilassung sehr, sehr schnell vonstatten gehen. Also ich denke auch, man könnte das Regime stark unter Druck setzen. Vielleicht als letzten Punkt noch, weil wir die Situation ja jetzt haben. Hat sich aus deiner Sicht irgendwas zum Besseren oder Schlechteren jetzt für deinen Vater verändert durch die neue Revolution im Iran? Das ist ja nicht die erste, es ist nicht der erste Protest. Es waren immer wieder Massenproteste, sobald sogar direkt nach der Machtergreifung, als klar wurde, was für ein Regime da sich an die Macht geputscht hat, haben die Iraner und Iranerinnen in Massen demonstriert. Immer wieder gab es brutalste Hinrichtungswellen in den 80er Jahren. 2009 gab es eine große Revolution. 2019 gab es massive Proteste, wo auch innerhalb von 3 Tagen über 1500 Menschen wahrscheinlich ermordet wurden durch das Regime. Diese ähnliche Situation droht jetzt. Wir wissen, dass die Aufmerksamkeit nachlässt für die Proteste im Iran. Bereits jetzt wissen wir, dass über 300 Demonstranten ermordet wurden. Das Regime hat angekündigt, sie haben zum ersten Mal angeklagt, eine ganze Reihe Aktivisten. Sie haben führende Persönlichkeiten, bekannte Persönlichkeiten, wie zum Beispiel Rapper, festgenommen und angeklagt. Und es droht eine erneute Hinrichtungswelle. Und trotzdem, und das ist, denke ich, ziemlich neu, lassen sich die Iraner und Iranerinnen überhaupt nicht einschüchtern, und immer mehr Offizielle, sei es Polizisten, teilweise Armeeangehörige, stellen sich öffentlich auf die Seite der Demonstranten. Also es ist eine völlig neue Qualität, und es ist auch das erste Mal, dass die Weltöffentlichkeit so viel Aufmerksamkeit darauf richtet. Also selbst 2019, als das ikonische Bild von der Frau, die auf dem Stromkasten stand und ihr Kopftuch auf dem Stock gebunden hatte, um zu sagen, dass sie gegen den gesetzlichen Kopftuchzwang protestiert und dann natürlich auch verhaftet wurde. Da gab es schon sehr viel Aufmerksamkeit, aber ich denke, die Aufmerksamkeit jetzt ist deutlich höher. Ist diese Situation für dich, deine Familie und deinen Vater positiv, oder ist es für ihn eher noch gefährlicher als vorher?
Das ist für die ganze Welt, ist das positiv, das voran. Natürlich ist es für meinen Vater gefährlicher, weil was das Regime gerne macht, das haben wir auch in den letzten Protesten und über die Jahre gesehen, ist, wenn sie das Gefühl haben, dass sie die Proteste nicht mehr kontrollieren können mit Schlagstöcken und die Proteste schießen und die einzusperren, gibt es normalerweise Massenhinrichtungen von politischen Gefangenen. Und da mein Vater jetzt, da wir wissen, mit all diesen Schauprozessen hier auf dem Weg von einer Execution, also einer Hinrichtung ist, und dass auch in diesem Schauprozess gesagt worden ist, dass sie eine öffentliche Hinrichtung für meinen Vater wollen. Es gibt ja eine Hinrichtung, die im Gefängnis stattfindet. Dann gibt es auch öffentliche Hinrichtungen, wo sie jemanden öffentlich auf der Straße hängen, um Schrecken zu verbreiten und natürlich die Menschen einzuschüchtern. Das wurde in dem Fall von meinem Vater in dem Schauprozess schon genannt, was schrecklich ist. Natürlich, als das angefangen hat vor 6 Wochen, war der erste Gedanke, den ich hatte, oh mein Gott, die werden meinen Vater jetzt hinrichten. Oh mein Gott, jetzt kommt es dazu. Das war der erste Gedanke. Der zweite Gedanke war, ich hoffe, dass er, wenn er in Isolationshaft irgendwo ist, wir wissen ja nicht, wo er ist und was er dort überhaupt hört, irgendein Vögelchen ihm irgendwie erzählt, was jetzt gerade auf den Straßen vom Iran passiert, was in der Welt passiert. So eine Unterstützung von allen Menschen auf der Welt haben wir ja noch nie gesehen in den letzten 43 Jahren. Und ich habe mir einfach nur gewünscht, dass er irgendwie mitbekommt, dass das gerade passiert, weil ihm das einfach Mut und Kraft geben würde. Menschen wie mein Vater, Menschen, die politische Aktivisten sind, die im Gefängnis sind, dafür haben die ihr Leben gegeben, dafür haben die ihre Energie und Geld und alles hingetan, damit sie diesen Punkt sehen, damit sie diesen Zeit sehen. Es ist auch sehr wichtig, dass es vor sechs Wochen mit der Ermordung von Jina Mahsa Amini diesen Spark gegeben hat, der diese Revolution in den Lauf gebracht hat. Es ist aber nicht so, dass sie gestern entstanden ist. Das sind alles diese Aktivisten, die seit 43 Jahren dafür kämpfen, innerhalb und außerhalb vom Iran. Das baut sich aufeinander auf. Das ist nicht so, dass auf einmal aus dem Nichts eine Revolution entstanden ist. Man sieht das an den anderen Protesten, die vorgegangen sind, dass die Abstände immer kürzer werden, wie du es gerade aufgezählt hast. In den letzten paar Jahren ist fast jedes Jahr dazu gekommen. Da war die Pandemie, dann konnten die kurz nicht weitermachen. Aber das ist die Fortsetzung von dem, was gerade stattgefunden hat. Der einzige Unterschied oder einer von den Unterschieden, die wir jetzt sehen, ist natürlich das Bild von Frauen, dass Frauen ganz weit vorne stehen. Das ist sehr gut natürlich für uns hier im Westen, weil wir sowas gerne unterstützen. Wenn es einfach nur um Menschenrechte geht, ist das nicht so ganz sexy. Das möchte keiner unterstützen. Frauen, das machen wir gerne, da stehen wir gerne hinter. Dann geht es noch darum, dass es in den vorigen Protesten ging es immer um irgendwas anderes, zum Beispiel in der Green Revolution und 2009 ging es um Where is my vote? Wir haben gewählt, die haben ihre Wahlen gehabt und die Person, die sie gewählt haben, wurde nicht ein Präsident. Es ging immer um irgendwas anderes noch mit dazu. Und man könnte jetzt auch denken, in diesem Fall geht es um das Kopftuch, aber man sieht niemanden auf der Straße schreien, wir wollen kein Kopftuch. Alle, die auf der Straße sind, sagen ganz klar, death to the Islamic regime, death to the dictator, wir wollen dieses Regime nicht. Sie nennen es Revolution. Keiner auf den Straßen von Iran nennt es Proteste. Alle nennen es Revolution. Und was man sieht, was wir seit so vielen Jahren nicht gesehen haben, ist eine Unity. Wie heißt das auf Deutsch? Unity. Halt, ne?
Zusammenhalt. Ja.
Zusammenhalt, genau. Von der Opposition außerhalb von Iran. Was das islamische Regime sehr, sehr gut hingekriegt hat mit ihrer Propaganda in diesen letzten 4 Jahrzehnten, ist die Opposition gegeneinander aufzuhetzen, sich gegenseitig zu zerstören. Das machen die jetzt nicht mehr. Die Opposition außerhalb von Iran, egal was für eine politische political views die haben, die halten zusammen. Die sind zusammen auf Protesten, die gehen zusammen überall hin, die wollen alle dasselbe. Und diese Unity, die sieht man auch in den anderen Ländern, in europäischen Ländern und überall auf der Welt, dass die Menschen hinter uns stehen, dass prominente Menschen hinter uns stehen. Das sieht man in den Menschen in Iran, zum Beispiel die wie du gerade gesagt hast, die Rapper, Artists, Sportler, die auf einmal keine Angst mehr haben, dass was auf sie zukommt, sondern wie die Kletterin, die man gesehen hat, die einen Kopfzug abgenommen hat und andere Menschen, die das gemacht haben, dass alle auf einmal verstanden haben, es gibt kein Zurück mehr. Und wenn es kein Zurück mehr geht, dann kann es nur noch nach vorne gehen. Und das sehe ich jetzt und das ist das, was uns Kraft gibt. Wie sich das auf den Fall von meinem Vater und von einem doppelten Staatsbürger auswirkt, kann ich nicht wissen, weiß ich nicht. Wir haben heute Morgen die News bekommen, dass Nohi Tarawi, die andere deutsche Doppelstaatsbürgerin, die zur fast derselben Zeit wie mein Vater festgenommen worden ist, im Iran auch Geisel ist, jetzt 4 Monate Hafturlaub gehabt hatte aus medizinischen Gründen. Und bevor ihre medizinischen Sachen vorbei waren und ihre Therapie vorbei war, wurde sie heute zurück ins Erbil-Gefängnis gebracht. Und man sieht, dass sich da irgendwie auf jeden Fall Druck, dass das Regime versucht, Druck auszuüben auf Deutschland. Was jetzt im Fall von meinem Vater passiert, ob die jetzt auf einmal wieder anfangen, seine Schauprozesse fortzusetzen und das Richtung Hinrichtung geht, weiß ich nicht. Will ich auch nicht wissen. Ich meine, Zeit wird uns zeigen, was passiert. Das Wichtigste ist, dass wir wissen, dass wenn diese Revolution weitergeht und erfolgreich wird, für alle das gut wird, für alle Menschen auf dieser Welt. Und deswegen will ich mit meinen Sorgen auf gar keinen Fall irgendwie das aufhalten oder im Weg stehen. Mein Vater ist eine Person, aber es werden Hunderttausende dasselbe Schicksal von meinem Vater haben. Wenn diese Revolution aufhört, wird das nur noch schlimmer für alle Menschen.
Ja, das ist ein gutes Schlusswort. Vielleicht nochmal zu dem, was wir alle selber machen können. Wie du gesagt hast, ist es ja unsere Regierung, die wir gewählt haben, die sich weigert, eine tatsächlich in sich stringente Strategie zu entwickeln gegen die Aggression des islamistischen Regimes im Iran. Und was wir tun können, ist einerseits zu verlangen, dass es eine Strategie gibt, eine gemeinsame Strategie der Europäischen Union, aber vor allem erstmal eine Strategie der Bundesregierung, dass sie sich nicht erpressen lassen. Wir wissen teilweise, was das, womit das Regime droht. Eine der größten Waffen des Regimes sind Flüchtlinge. Also sowohl 2015 hat es eben diese Kriege in Syrien zum Beispiel dazu genutzt, um Flüchtlinge nach Europa zu leisten. Der einzige Grund, warum diese Art von Missbrauch von Menschen als Waffe funktioniert, ist, weil wir keine Strategie entwickeln, wie wir mit humanitären Katastrophen umgehen und wie wir mit Migration und Flucht umgehen. Also wir sind diejenigen, die gefordert sind, unsere Regierung aufzufordern, Strategien gegen die Aggression des Regimes zu entwickeln. Und was im Fall von Jamshid Chammat und auch Nahid Taghavi, die Mutter von Mariam Klaren, die in Köln lebt und eben auch einfach nur in Gefangenschaft genommen wurde im Iran auf Besuch, ohne dass sie vorher selbst aktiv war, tatsächlich politisch aktiv und seitdem als Geiseln gehalten wird. Wichtig ist, dass wir immer wieder die Bundesregierung daran erinnern, dass wir aufmerksam sind. Also wir als deutsche Staatsbürger und als Europäer wissen, dass es europäische Geiseln im Iran gibt und die Regierung zum Handeln auffordern. Das geht über soziale Medien, indem man die Außenministerin, aber auch das Auswärtige Amt taggt. Es geht über direkte Briefe und es geht vor allem auch darüber, dass man die eigenen Abgeordneten besucht. Wir haben alle Sprechstunden. Alle deutsche Abgeordneten haben Bürgersprechstunden und das nutzen leider sehr wenig Leute und es ist wirklich, wirklich wichtig, diese Sprechstunden zu nutzen und denen vorzutragen, worum es geht und sie zu bitten, sich dafür einzusetzen, dass gehandelt wird. Und es gibt ausreichend Druckmittel, das Regime ist nicht mächtig. Man sieht es jetzt, wie sehr sie Angst haben, eine furchtbare Angst. Sie hatten Angst vor einzelnen Leuten. Der Grund, warum sie deinen Vater, Jamshid Chammat, festgenommen haben, ist, dass sie furchtbare Angst vor einem Mann hatten, der einfach nicht mal sie mit der Waffe bedroht hat, sondern einfach nur die Öffentlichkeit hergestellt hat für die Menschen im Iran. Das macht ihnen solche Angst, dass sie einen Mordversuch unternommen haben, komplizierte Entführungen und jetzt nochmal einen Scheinprozess übernehmen. Das Regime hat Angst und das können wir nutzen. Wir können den Druck erhöhen und damit die Freilassung nicht nur für Jamshid Chammat erreichen, sondern auch für andere politische Gefangene im Iran. Ich danke dir sehr für das Gespräch, Rassel. Wir bleiben dran, wir werden nicht aufhören, daran zu erinnern. Und wir werden natürlich auch diesen Podcast nutzen, um es zu verbreiten und bitten euch, die Hörer mitzumachen und eure Bundestagsabgeordneten zu informieren und natürlich auch die Europaabgeordneten.
Tausend Dank für alles, was du machst, Rebecca.
Ja, gerne.
Das war Bestandsaufnahme, Strategien gegen Islamismus.